Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, wünscht Andreas Peter. Ein alternatives Radioangebot wie unseres, das sich nicht durch Rundfunkgebühren finanziert, ist auf Spenden und Werbung angewiesen. Heute bedanken wir uns für die Werbung von sandwirt.de. Der Sandwirt ist das Magazin des konstruktiven Widerstands. Unter seinen Autoren sind einige der wichtigsten freiheitlichen Denker und Publizisten im deutschsprachigen Raum. Beim Sandwirt geht es nicht um tagesaktuelle News, sondern um die gründliche Analyse, was gerade eigentlich passiert. Jede Woche serviert Ihnen der kostenlose Newsletter des Sandwirts alle Beiträge der Woche zum Frühschoppen. Beispielsweise Klaus-Rüdiger May über das Heizungsgesetz, Marco Gallina über das Phänomen des Sündenbocks, Andreas Tietke über den Staatsbesitz am Besitzbürgertum, Norbert Bolz über Politik mit Bildern und Videos und vieles mehr. Den Sandwirt lesen, hören und sehen Sie unter www.dersandwirt.de. Vom Finanziellen zum Inhaltlichen. Wir blicken auf die gestern abgehaltenen Landtagswahlen in Baden-Württemberg, die Frank Wahrlich für uns einordnet. Wir diskutieren mit dem Fachjournalisten für Energie- und Katastrophenschutz Stefan Spiegelsberger über die Konsequenzen des Iran-Krieges für Energiemarktpreise und Lieferketten der deutschen Wirtschaft. Wir lassen uns von Wirtschaftsprofessor David Stadelmann von der Uni Bayreuth die Idee einer Gegenvorschlagskommission erklären, mit der Regierungsentscheidung wieder echte wissenschaftliche Expertise statt Gefälligkeitsgutachten erhalten sollen. Und der Schweizer Arzt David Beutler erläutert uns eine Medizinerinitiative, die zu einem sofortigen Moratorium von sogenannten mRNA-Impfstoffen und der Aufklärung von Impfschäden führen soll. Sie hören Kontrafunk aktuell. Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg wurde gestern ein neuer Landtag gewählt. 15 Jahre lang regierte der Grüne Winfried Kretschmann. Er wollte jetzt den Staffelstab übergeben an den früheren Bundesumweltminister Cem Özdemir. Doch auch die CDU erhob Anspruch auf die Staatskanzlei in Stuttgart. Wie der Wahlkrimi ausging, will ich jetzt mit meinem Kontrafunk-Kollegen Frank Wahrlich besprechen. Grüß dich, Frank.
Hallo, Andreas. Grüß dich.
Frank, Cem Özdemir hat es letztlich geschafft, Winfried Kretschmann zu beerben, aber war es auch ein triumphaler Sieg?
Es war ein großartiger Sieg für Cem Özdemir. Der hat sich von seiner Partei abgesetzt, machte im Grunde einen Cem-Wahlkampf und gab sich so schwäbisch, wie es überhaupt nur möglich ist. Und manchmal, wenn er vor sich hin schwäbelte, normalerweise spricht er Hochdeutsch, da klang das ein bisschen so wie Kabarett, aber es war ein erfolgreiches Kabarett. Im Augenblick sieht es so aus, als ob die Grünen knapp die Wahl gewonnen hätten. In irres Aufholrennen war das und die CDU ist sowas wie ein beautiful loser, ein schöner Verlierer. Die haben zwar dazu gewonnen, aber nicht gereicht. Möglich ist bei so einem knappen Ergebnis, dass die ganzen Stimmen nochmal ausgezählt werden und dass dann später das vorläufige amtliche Endergebnis bekannt gegeben werden wird.
Konnte die AfD, der man ja auch viel zugetraut hatte im Vorwahlkampf, konnte die den Erfolg einfahren, den man ihr prognostizierte?
Das war das beste Ergebnis, was je in einem westlichen Bundesflächenland erzielt wurde. Fast 19%, das ist enorm, fast eine Verdopplung. Die AfD ist eigentlich der Gewinner, aber auch ein schöner Verlierer, weil niemand will die AfD anfassen. Allerdings, bei der Zusammenstellung des Parlaments in Stuttgart wird es darum gehen, ob die AfD mit 18-19% an der parlamentarischen Arbeit beteiligt werden wird und zum Beispiel auch einen Landtagsvizepräsidenten bekommt. Das wäre der Beginn einer parlamentarischen Normalisierung und einer Mitarbeit der AfD. Und ich glaube, da kommen unsere Demokraten nicht mehr drum herum.
Für die SPD war das ein Wahldebakel der gestrige Abend. Gibt es schon Erklärungsversuche dafür?
Ja, es gibt einen wunderbaren Erklärungsversuch von der Parteivorsitzenden Bärbel Baas. Die sagte, das war ein bitteres Ergebnis. Okay, soweit so absehbar, und dann sagte sie, wir sind mit unseren guten und richtigen Themen nicht durchgedrungen. Das ist die Ohrfeige für jeden Wähler, die SPD ist so brillant und die Wähler sind so blöde, dass sie die brillanten Ideen der SPD nicht nur nicht verstehen, sondern diese Partei auch nicht wählen. Die SPD liegt bei 5,5%. Und da kann auch eine Nachauszählung nicht mehr großartig helfen. Das ist ein Debakel. Das ist ein Debakel, was auch in Berlin gehört werden wird. Allerdings erst in 2 oder 3 Wochen. Es stehen nämlich die nächsten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz bevor.
Für die Linkspartei, aber auch vor allem für die FDP, war das gestern Abend ein Abend der langen Gesichter.
Mehr noch, das war für die Linkspartei ein Zuwachs von Stimmen. Da waren die Gesichter nicht so lang. Für die FDP, die hat sich mehr als halbiert. Niemand braucht die mehr. Niemand interessiert sich für die wirtschaftsliberalen Ideen der FDP. Und in Rheinland-Pfalz in 2 Wochen wird es, ist jetzt schon abzusehen, ähnlich gehen. Da wird die FDP auch aus dem Parlament fliegen. Und man hört mittlerweile von erstaunten, zornigen, übelgelaunten FDP-Funktionären, dass der gesamte Vorstand der Partei zurücktreten soll, als ob das etwas helfen würde.
Wie sah es eigentlich mit der Wahlbeteiligung aus, Frank? Hat die entscheidenden Einfluss gehabt? Man weiß ja, dass eine höhere Wahlbeteiligung mitunter das i-Tüpfelchen ausmachen kann.
Ja, das könnte sein, dass es das i-Tüpfelchen ausmachte für die Anführungszeichen treuen FDP-Wähler, die hat es nicht geschafft, und auch für die Linkspartei. Die Wahlbeteiligung, die war über 70%, das ist wirklich enorm. Das zeigt auch, wie interessiert die Bürger an ihrer Wahl in ihrem Bundesland waren und haben schließlich zu diesem Ergebnis geführt.
Frank Wahrlich kommentierte für uns den Ausgang der gestrigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Vielen Dank dafür, Frank.
Gerne, Andreas.
Wir sind scheinbar widerstandslos explodierenden Preisen und verzwickten Logistikketten ausgeliefert. Wir wollen darüber sprechen mit Stefan Spiegelsberger, Fachjournalist, der seinen YouTube-Kanal Energie und Outdoor Chiemgau in Bayern betreibt. Herzlich willkommen, Herr Spiegelsberger.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Spiegelsberger, als es im Januar kalt war und das Gas immer knapper wurde, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, wir können jederzeit sogenanntes LNG per Schiff bekommen. Als jetzt der Iran-Krieg losbrach und die Straße von Hormuz zur Gefahrenzone wurde, hieß es aus dem gleichen Ministerium, keine Sorge, liebe Leute, wir bekommen unser Gas über Pipelines. Irgendwas stimmt da doch nicht, oder doch?
Ja, das stimmt natürlich nicht. Also gerade im Januar war es tatsächlich so, da haben wir vielleicht 6, 7, 8% tatsächlich aus LNG bekommen und jetzt bekommen wir ungefähr 16% aus LNG. Also es ist genau andersrum. Insgesamt ist es halt so, im Durchschnitt haben das ungefähr 12%, die wir derzeit aus LNG bekommen. Und das ist natürlich schon ein Batzen, den wir quasi jetzt erkämpfen müssen, muss man fast so sagen, weil wir natürlich jetzt plötzlich viel Konkurrenz bekommen haben. Durch das, dass jetzt durch die Straße von Hormuz, da gingen ja ungefähr 20-25% des weltweiten LNGs. Und jetzt bekommen natürlich viele Länder wie China, Indien, Japan, bekommen plötzlich kein Gas mehr aus der Region. Und das war halt für die der größte Lieferant schlechthin.
Aber wie kann es eigentlich sein, dass wenn wir eigentlich vergleichsweise wenig abhängig sind von dem Fließen in der Straße von Hormuz, wieso werden wir trotzdem so unverhältnismäßig getroffen?
Nun, es ist natürlich klar, es gibt nur eine bestimmte Menge am Markt, am Weltmarkt. Und diese Menge wurde jetzt eingeschränkt. Also gibt es natürlich mehr Akteure, die dieses Gas benötigen. Japan etc., die haben ja viel kleinere Gasspeicher als wir. Die haben da viel anfälliger. Und die bezahlen halt momentan höhere Preise. Und wenn man weiß, dass bei uns LNG ungefähr 60% am Spotmarkt gekauft wird, also ganz kurzfristig, dann kann man sich vorstellen, um diese Menge noch zu bekommen, müssen wir in Zukunft einfach sehr viel tiefer in die Tasche greifen. Denn jetzt aktuell ist es bereits so, dass die Engländer mehr bezahlen als wir Europäer und die Asiaten noch mehr. Und es sind laut meinen Recherchen jetzt bereits 7 Schiffe umgedreht, die in die Richtung Europa unterwegs waren, 7 LNG-Schiffe. Und die sind jetzt abgedreht Richtung Asien, weil die einfach momentan mehr bezahlen als wir.
Das heißt, die Mineralölkonzerne liegen durchaus nicht falsch, wenn sie sich verteidigen, dass sie gar nicht schuld sind an den steigenden Spritpreisen, zum Beispiel an der Tankstelle.
Naja, da muss man natürlich dazu sagen, dass immer wenn es nach oben geht, dann geht es binnen Minuten, sage ich mal, dann merken wir das an der Tankstelle. Sollte es mal wieder in die andere Richtung gehen, dann dauert es plötzlich Wochen, bis das runtergeht. Also klar schieben sich die da mit Sicherheit auch noch was ein. Aber wir haben ja noch ein weiteres Problem, denn Putin hat ja vor kurzem erklärt, er denkt laut drüber nach, uns ebenso kein LNG mehr zu liefern. Es ist also so, dass wir über Belgien und Niederlande sehr viel LNG aus Russland bekommen. Also es sind so am Tag zwischen 160 bis 200 Gigawattstunden. Also ich sage mal 8% von unserem Nettoimport bekommen wir aus Russland, wenn das auch nochmal wegfällt. Und Europa bekommt ungefähr 10% aus der Straße von Hormuz. Dann wirkt sich das natürlich dramatisch aus und dann werden einfach diese Ressourcen immer knapper, Angebot und Nachfrage und damit teurer. Oder vielleicht dann für den einen oder anderen bleibt dann nichts mehr übrig.
Viel diskutiert wird ja auch die Frage, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, unsere Gasspeicher wieder aufzufüllen in der derzeitigen Situation. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist jetzt eben die große Frage. Macht Putin sein Versprechen wahr, dass er quasi uns nichts mehr liefert und bleibt zusätzlich die Straße von Hormuz länger gesperrt, dann werden wir massivste Probleme bekommen, unsere Gasspeicher in diesem Sommer wieder voll zu bekommen. Vor allem, es will momentan auch keiner einspeichern, weil derzeit ist das Wintergas günstiger als das Sommergas. Also warum sollte ich als Firma jetzt teureres Gas kaufen, wenn ich dann nicht weiß, ob ich es im Winter überhaupt mit Plus verkaufen kann oder vielleicht sogar Minus mache? Das kann sich natürlich keine Firma leisten.
Bei uns knirscht es also schon ein bisschen, beziehungsweise machen sich einige Leute wirklich große Gedanken und große Sorgen. Wie geht's eigentlich anderen Staaten in Europa?
Naja, gerade die Engländer, da war heute die Überschrift zu lesen, dass die Speicher nur noch quasi für 2 Tage gefüllt sind. Also wenn bei denen jetzt das Gas wegfallen würde komplett, dann wäre nach 2 Tagen Feierabend. Das heißt, die haben noch schlimmer dran wie mir. Deswegen zahlen die auch noch höhere Preise derzeit, weil die einfach darauf angewiesen sind. Ansonsten kommt es eben zu einer Gasmangellage. Und das Gleiche mit Polen, Italien, auch die bekommen LNG-Gas aus dieser Region. Und dann haben wir natürlich plötzlich die Konkurrenten direkt in der Nachbarschaft, die genauso das LNG-Gas wollen wie wir.
Nun geht es ja nicht nur darum, dass wir es schön mollig warm haben, sondern das Gas wird ja vor allem auch industriell benötigt. Nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit. Droht uns da auch, dass wir bestimmte Produktvorstufen gar nicht mehr bekommen, gar nicht mehr herstellen können?
Ja, das geht ja noch viel weiter. Die meisten denken ja nur an Gas und Öl. Aber wir haben ja auch zum Beispiel das Problem, dass ganz viel von Düngemitteln, also ich glaube 15% des weltweiten Handels von Düngemitteln gehen über die Straße von Hormuz und die Düngemittelpreise gehen massivst in die Höhe. Das heißt, es werden manche Länder, die sich quasi jetzt diese hohen Preise nicht leisten können, vielleicht sogar zu Hungersnöten führen, wenn das länger dauert. Wir haben auch das Problem mit Harnstoff, also AdBlue als Beispiel mal zu sagen. Auch da geht ein großer Teil der Weltwirtschaft geht über diese Straße. Es haben noch mehr so wie Polymere, also Verpackungskrise. Wir hatten das Jahr 2022 bei Medikamente. Die konnten nicht ausgeliefert werden, nicht weil wir die Medikamente nicht herstellen konnten, sondern weil schlicht diese Deckel nicht mehr gab, weil eben diese Polymere weggefallen haben. Und das könnte sich hier auch wieder, 20% der weltweiten Polyethylenkapazität kommt durch die Straße von Hormuz. Das geht mit Methanol so weiter, das ist die Chemiegrundlage, das geht auch mit Aluminium. Überall gibt es mittlerweile Preisschocks und irgendwann wird es halt nicht für alle reichen. Und dann reicht es halt nur für die, die am meisten bezahlen. Das heißt aber für uns natürlich, es wird extrem teuer oder manches wird es vielleicht nicht geben.
Kann man da keine Lagerhaltung betreiben? Also muss man mit dem Finger eventuell auch auf Konzerne zeigen, die einfach immer nur für den Moment einkaufen beziehungsweise keine Lagerhaltung mehr betreiben wollen, weil es halt zu teuer wird für sie, nicht profitabel mehr ist?
Genau, das ist das Problem. Alles nur noch just in time, weil Lagerhaltung kostet viel Geld und es muss ja alles billig, billig, billig sein. Wir stehen ja in Konkurrenz mit anderen Ländern teilweise auch. Und deswegen gibt es das momentan einfach nirgendwo mehr große Lagerhallen. Und wenn halt dann irgendwo ein Sandkorn im Getriebe ist in der Weltwirtschaft, dann merken wir das halt massiv. Wenn unsere Gasspeicher jetzt nur wie vor ein paar Jahren zu 60% gefüllt wären, ja, dann wären wir viel ruhiger. Aber sie sind halt nur zu 21% gefüllt. Ja, und dann haben wir ein Problem.
Was ganz viel diskutiert wird, ob die Golfstaaten nicht einfach ihre Exporte irgendwie umlenken können. Also dass sie zum Beispiel über das Rote Meer exportieren und nicht mehr über die Straße von Hormuz.
Also ich habe mir das heute mal angeschaut, die Karten. Also es gibt tatsächlich eine Ölpipeline, aber die läuft ja bereits. Also da wird ja schon einiges drüber geliefert, damit die quasi auf der anderen Seite von der Straße von Hormuz was liefern können. Aber das haben wir ja bereits. Deswegen muss trotzdem nur sehr viel über die Straße. Also die kann man ja nicht beliebig einfach da durchpumpen. Die hat ja auch nur ihre Grenzen. Und bei Gas gibt es das halt gar nicht. Das heißt, nein, es gibt momentan keinen Weg. Und wir haben jetzt auch noch das Problem, dass zum Beispiel der Irak hätte ja auch eine Ölpipeline über die Türkei. Aber so wie ich das jetzt gesehen habe, wurde diese Raffinerie angegriffen, also die hat zumindest gebrannt, wenn man das auf die Bilder sieht. Und deswegen liefern die momentan auch über diese Pipeline nichts mehr, die hat eben der Iran zerstört.
Ich frage mich manchmal, wie überrascht man eigentlich sein kann, dass wenn man den Iran angreift, dass der nicht mit dieser Waffe antwortet, das heißt die Lieferwege boykottiert bzw. unterbricht und damit ja ganze Geschäftsgrundlagen für Golfstaaten vernichtet. War man da zum Teil naiv oder muss man das einfach in Kauf nehmen?
Das ist die große Frage, die ich mir auch stelle, weil wem nützt es momentan, dass die Preise so hoch gehen? Muss man halt auch dazu sagen, natürlich auch die USA. Sie sind jetzt plötzlich der Hauptlieferant. Vor allem werden in so einem Krieg, so wie jetzt, natürlich sehr viele Raffinerien zerstört. Das heißt, die können vielleicht monatelang, jahrelang nichts mehr liefern. Also von dem her machen die Amis hier natürlich einen Gewinn. Ob sie das insgesamt rechnet, weiß ich nicht, ob das der Plan war. Aber es war eigentlich von vornherein klar, dass die Straße vom Hormuz durch den Iran gesperrt wird. Dazu hat er alle Möglichkeiten. Das war eigentlich klar, dass es so kommen muss.
Es wird befürchtet, dass einige Golfstaaten sogar dazu übergehen könnten, zu sagen, sie werden ihre Exporte einschränken oder umleiten. Sehen Sie diese Gefahr auch, dass wir da tatsächlich gar nicht mal selbst durch kriegerische Handlungen, sondern einfach dann durch rationalere Politik der Golfstaaten Schwierigkeiten bekommen?
Naja, die können momentan gar nichts liefern. Das ist das große Problem, solange diese Straße gesperrt ist. Und selbst wenn die Straße heute wieder geöffnet wird, dann dauert es teilweise bis zu 4 Wochen oder länger, bis das alles wieder funktioniert. Zum Beispiel diese LNG, also das muss ja in eine Raffinerie runtergekühlt werden und die, wenn man ausschaltet, und das ist jetzt passiert, dann dauert es bis zu 4 Wochen, bis die wieder anfangen kann. Ob die danach was umlenken, das weiß ich nicht, aber ich nehme nochmal Putin als Beispiel her. Der hat ja ganz klipp und klar gesagt, jetzt ist eine gute Zeit, sich neue Partner zu suchen. Europa will ja ab nächstes Jahr sowieso kein LNG mehr. Dann suchen wir halt jetzt, weil jetzt gibt es natürlich viele dankbare Abnehmer.
Es gibt ja auch noch eine Pipeline, habe ich gelernt, von Algerien nach Frankreich. Das ist aber keine große Hilfe, oder?
Naja, das ist ja nicht so, dass die bis jetzt nicht gelaufen wären. Da kannst du vielleicht mal ein bisschen mehr drüber laufen lassen. Aber halt nicht zu viel. Das Beispiel mit Norwegen. Die Pipeline ist letztes Jahr komplett durchgelaufen, ohne jede Revision, ohne alles, damit unsere Speicher überhaupt noch etwas gefüllt werden. Das wird uns dieses Jahr treffen. Die müssen jetzt endlich mal in Revision gehen. Da werden wir dann mal mehrere Wochen nichts daraus bekommen. Das macht natürlich das Füllen von den Speichern noch schwieriger. Und diese Leitung läuft auch bereits über 100% und das schon eigentlich seit Wochen. Jede Leitung ist halt begrenzt. Und alles, was man machen kann, macht man natürlich, aber das kann das nicht ausgleichen, was uns jetzt fehlt weltweit.
Haben Sie den Eindruck, dass unsere Politik, aber auch die Führungsebenen bestimmter Konzerne, bestimmter Wirtschaftsbranchen ziemlich blauäugig gehofft haben, dass wir da irgendwie durchkommen, praktisch fast schon fahrlässig eine Notsituation mit heraufbeschworen haben durch Ihre Entscheidung?
Wir waren ja eigentlich ganz kurz vor einer Gasmangellage, als plötzlich das Wetter umschlug und es von saukalt so richtig warm wurde. Wir merken es ja gerade, die letzten Tage waren ja warm, auch die nächsten Tage sollen sehr warm sein. Sonst wären wir bereits jetzt in einer Gasmangellage, auch ohne das, was hier unten in der Straße von Hormus passiert ist. Wenn ich natürlich auf solchen Verschleiß fahre und keine Reserve mehr habe und dann passiert nochmal irgendetwas dazu, ja, dann habe ich natürlich ein Problem. Wenn ich halt im Flugzeug fliege und ich weiß, der Tank reicht gerade nochmal ebenso zu dem nächsten Flughafen, ja, dann darf halt nichts mehr passieren, dass ich vielleicht umgeleitet wäre oder dass ein Gegenwind kommt, dann habe ich ein Problem. Und ja, das ist für mich persönlich ist das Ganze fahrlässig, was unsere Politik jetzt die letzten Monate gemacht hat.
Glauben Sie, dass wir sowas wieder bekommen, wie wir es schon mal in den 70ern hatten? Also Fahrverbote am Sonntag, leere Autobahnen, Rationierung eventuell an der Tankstelle oder Rationierung von Lieferungen, weiß der Teufel, mit Haushaltschemikalien oder anderen Dingen?
Ja, das ist die große Frage. Also wenn wir die Speicher zum Beispiel jetzt nicht mehr voll bekommen in diesem Sommer, wir haben ja jetzt nur einen kalten Januar gehabt, der Rest war ja alles zu mild in diesem Winter. Wenn wir vielleicht mal wieder einen normalen Winter dann bekommen, dann wird es eventuell nicht mehr reichen. Und ja, dann wird es zu dementsprechend, zuerst mal wird die Industrie zum Beispiel bei Gas abgeschaltet, dann die Stromversorgung teilweise, also dass man mal mehrere Stunden keinen Strom hat, die sogenannten Brownouts. Und danach geht es dann an die Verbraucher weiter. Also es ist gut möglich, momentan ist nichts auszuschließen, aber keiner hat natürlich eine Glaskugel und weiß, wie schaut es die nächsten Jahre aus.
Der Krieg im Iran hat uns einmal mehr gezeigt, dass wir hier in Deutschland, aber überhaupt auch in Europa von stabilen politischen Verhältnissen andernorts sehr, sehr abhängig sind. Unsere Ökonomie vor allem ist in einem Maße gefährdet, wie wir es uns nicht gedacht haben. Wir haben über die Konsequenzen des Krieges mit Stefan Spiegelsberger gesprochen. Er ist Fachjournalist für Energie und Katastrophenschutz und betreibt seinen YouTube-Kanal. Und wir bedanken uns für das Gespräch, Herr Spiegelsberger.
Gerne, jederzeit wieder.
Wenn Regierungen heutzutage etwas durchsetzen wollen, dann reden sie gerne davon, dass ihre Pläne evidenzbasiert sind und berufen sich dann auf wissenschaftliche Studien, die ihre Pläne gutheißen. Berufen sich allerdings Kritiker ihrer Pläne ebenfalls auf die Wissenschaft und entsprechende Studien, erlebt man dann häufig, dass besagte Regierungen auf einmal eine eigenartige Vorstellung entwickeln davon, was echte Wissenschaft ist und was nicht. Immer mehr Wissenschaftler fordern deshalb mehr Wettbewerb bei der Beurteilung politischer Vorhaben. Einer von ihnen ist David Stadelmann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Herzlich willkommen, Herr Stadelmann.
Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Herr Stadelmann, bei jedem öffentlichen Auftrag müssen mehrere Angebote eingeholt werden. Trifft das für wissenschaftliche Gutachten für Regierungen nicht zu?
Nein, im Regelfall ist das nicht so. Die Politik versucht, sich Expertise einzukaufen und ihre Vorschläge dann als alternativlos darzustellen. Plausibilisierungsgutachten oder Gegengutachten aus der eigenen Regierung gibt es im Regelfall nicht.
Sie haben unlängst mit Ihrem Schweizer Kollegen Professor Rainer Eichenberger von der Uni Freiburg in der Neuen Zürcher Zeitung einen Kommentar veröffentlicht, in dem Sie beide über eine Verwissenschaftlichung der Politik klagen, zugleich aber auch eine sogenannte Gegenvorschlagskommission fordern. Wie geht das zusammen?
Im Regelfall lebt Wissenschaft von Logik. Da Verhalten und methodischer Strenge und insbesondere bei Krisen, aber auch bei großen Transformationen wäre es natürlich gut, wenn die Wissenschaft die Politik auch unterstützt. Doch gibt es da ein gewisses Problem, denn was die Politik, die Regierungen im Regelfall machen, ist, dass sie versuchen, die wissenschaftliche Expertise zu selektionieren. Sprich, in Beratergremien kommen jene Personen rein, die im Regelfall bereits die Position der Regierung teilen. Also es ist eine Selektion von Experten. Die Experten machen dann viele Vorschläge und wiederum pickt sich die Regierung dann jene Vorschläge raus, die ihr besonders gut passen. Wir haben also eigentlich eher eine gewisse Studieninflation und einen Formalismus, der belohnt wird, aber wirklich inhaltlich gute Vorschläge und konstruktive Kritik, die wird im Regelfall nicht belohnt.
Sie haben in der NZZ 6 Typusse aufgezählt. Das klang für mich beim Lesen, ehrlich gesagt, fast wie ein neues Peter-Prinzip oder sowas in der Art. Ist das etwas, was sogar im Wortschatz der Regierung vorkommt?
Ich glaube eigentlich nicht, dass das im Wortschatz der Regierung direkt vorkommt. Rainer Eichenberger und ich beschäftigen uns insbesondere mit Politikversagen. Wir sind politische Ökonomen und wir glauben, dass Politikversagen strukturelle Gründe hatte. Also es liegt nicht an schlechten Menschen oder so, sondern hat strukturelle Gründe und wir versuchen eben das Politikversagen zu verbessern mit gewissen Vorschlägen und eben darauf hinzuweisen, dass es nicht reicht, sich einfach auf wissenschaftliche Expertise zu berufen und dann Vorschläge als alternativlos darzustellen, sondern es braucht, wie in der Wissenschaft es Wettbewerb braucht, braucht es auch in der wissenschaftlichen Expertise für die Politik Wettbewerber zwischen verschiedenen Positionen.
Wenn man Stellenausschreibungen in Ministerien, also jetzt nicht nur in Deutschland, auch international liest, dann wird da sehr, sehr oft wirklich hohe wissenschaftliche Reputation vorausgesetzt, ein abgeschlossenes Hochschulstudium, gewisse Berufserfahrung und so weiter. Und der normale Durchschnittsbürger geht eigentlich auch davon aus, dass in den Regierungen, also in den Ministerien, zuhauf Experten sitzen. Wozu braucht man dann eigentlich noch weitere wissenschaftliche Evidenz?
Formal sitzen dort natürlich auch Experten, also bezüglich dem Bildungsniveau ist das überhaupt kein Problem, aber Experten alleine reichen ja nicht, sondern Expertise entsteht durch Wettbewerb. Also die Wissenschaft selbst lebt von Logik, Daten und methodischer Strenge, aber niemand hat ein Monopol auf die Wahrheit, sondern die Wahrheit beziehungsweise bessere Evidenz gibt sich aus dem Streit in der Wissenschaft, wo verschiedene Evidenzen, Methoden etc. zusammenkommen und der wissenschaftliche Prozess uns dann Richtung Wahrheit führt. Aber es ist eben ein wettbewerblicher Prozess. Und diesen wettbewerblichen Prozess können Sie derzeit, so wie es ist, in der Regierung, in der Bürokratie nicht so abbilden. Deswegen braucht es neue Institutionen. Wir schlagen unter anderem eine Gegenvorschlagskommission vor, um eben alternative Vorschläge ebenfalls mit wissenschaftlicher Expertise zu entwickeln.
Wer soll die Mitglieder dieser Kommission, dieser Gegenvorschlagskommission auswählen? Wie soll sie finanziert werden? Welche Bindungskraft hätten Ihre Vorschläge bzw. Beschlüsse?
Naja, wir alle würden sagen, dass Politik Expertise braucht, aber eben keine Einseitigkeit, wie es derzeit der Fall ist. Also braucht es Gegengewichte. Und unsere Vorstellung ist, dass man eine unabhängige, demokratisch legitimierte Gegenvorschlagskommission etabliert. Im Idealfall wären die Mitglieder dieser Kommission volksgewählt und diese Kommission hätte dann das Mandat, bedeutende Regierungsvorhaben kritisch zu prüfen, in Bezug auf Problemdefinitionen, gewisse Zielgrößen etc. und nachher auch einen konstruktiven Gegenvorschlag zu entwickeln, der dann von Medien aufgegriffen werden kann, der dann in der Bevölkerung diskutiert wird. Also es geht um die Entwicklung von Gegenvorschlägen, um dagegen zu wirken, dass die Regierung und die Politik alles als alternativlos darstellt. Es geht nicht darum, dass dann sofort beschlossen wird, sondern wir wollen einfach zeigen, es sind auch Gegenvorschläge möglich, die wahrscheinlich besser sind oft als die Vorschläge der Regierung.
Also ein plebiszitäres Element, habe ich Sie richtig verstanden?
Durchaus. Es braucht natürlich gute Governance-Strukturen. Eine Möglichkeit, die zu etablieren, ist, dass die Mitglieder der Kommission volksgewählt sind. Sie haben dann den klaren Auftrag, eben Regierungskritik zu üben, aber auch konstruktive Gegenvorschläge zu entwickeln. Es ist also was anderes als die Opposition. Wir alle sind uns einig, dass Oppositionspolitik ebenfalls wichtig ist. Nur hat die Opposition natürlich die unangenehme Eigenschaft, dass sie zwar die Regierung kritisiert, aber immer destruktiv kritisiert. Das ist ja nicht die Aufgabe sozusagen der Opposition, die Regierung konstruktiv zu kritisieren, sondern die Opposition will selber mit ihren Ideen in die Regierung. Deswegen braucht es ein zusatzinstitutionelles Element, wie wir sagen, und das wäre diese Gegenvorschlagskommission, die einzig die Aufgabe hat, Gegenvorschläge zu entwickeln.
Man sieht ja am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass der angeblich unabhängig und frei sei, aber dann doch damit leben muss, dass Regierungen seine Finanzierung regeln. Nur deshalb nochmal die Frage, von wem würde das Geld für diese Gegenvorschlagskommission kommen, also dass die überhaupt arbeiten können?
Dazu braucht es natürlich öffentliche Mittel, das ist klarer. Also am Ende muss das Parlament das beschließen, sobald die öffentlichen Mittel zugesprochen sind. Und das muss langfristig geregelt sein, sodass die Gegenvorschlagskommission nicht jährlich abhängig ist vom Goodwill im Parlament. Und wenn das langfristig gesprochen ist und nachher die Governance-Struktur etabliert ist mit Direktwahl der Mitglieder, dann gibt es Anreize, sodass die Mitglieder der Kommission wirklich auch sich auf die Gegenvorschläge fokussieren und versuchen, gute Gegenvorschläge zu machen. Das ist sozusagen, sie werden bewertet, auch vom Volk, wie gut ihre Gegenvorschläge sind. Und das ist dann für die Mitglieder dementsprechend karriereförderlich, wenn sie gut und aktiv kritisieren und gute Gegenvorschläge entwickeln.
In der Corona-Phase musste man ja erleben, dass selbst international hochgeschätzte Wissenschaftler zu Scharlatanen erklärt wurden, nur weil sie nicht die Regierungsnarrative nachplapperten. Oft hatte man den Verdacht, dass Wissenschaftler von Kollegen diffamiert wurden, die sich dadurch einen besseren Stand in der Ministerialbürokratie erhofften, hatte ich den Eindruck. Denn die entscheiden ja über Forschungsförderung. Wie umgeht man dieses Problem, dass da Hauen und Stechen angesagt ist?
Das wird es natürlich weitergeben. Das ist ja quasi ein unangenehmes Element des Wettbewerbs. Aber jetzt sieht es ein bisschen anders aus mit der Gegenvorschlagskommission. Nämlich, wenn eine Kommission explizit den Auftrag hat, auch von Gesetzes wegen, sich darum zu bemühen, Regierungskritik zu üben und Gegenvorschläge zu entwickeln, dann kann sich die Kommission und die Experten dieser Kommission immer darauf berufen, dass das ja ihr Auftrag ist. Also es ist sozusagen, wenn Sie ein anderes Bild möchten, es ist wie der Pflichtverteidiger in einem Strafverfahren. Niemand macht dem Pflichtverteidiger einen Vorwurf, wenn er den potenziellen Straftäter gut verteidigt. Das ist die Aufgabe. Das heißt, wir brauchen eine Institution wie die Gegenvorschlagskommission, die genau die Aufgabe hat, Gegenvorschläge zu entwickeln und deswegen nicht kritisiert werden kann, dass sie ihren Auftrag erfüllt.
Der von Ihnen und Herrn Eichenberger propagierte Idealzustand eines Wettbewerbs von Hypothesen, Methoden und Evidenzen müsste doch aber logischerweise dann auch für Politikfelder wie Außen- und Sicherheitspolitik gelten, oder?
Ja, selbstverständlich. Aber in der Politik haben wir immer ein großes Problem. Wir haben Informationsasymmetrien. Die Bürokratie und die Regierung sind im Regelfall besser informiert als die Wählerinnen und Wähler. Gleichzeitig weiß die Politik nicht genauer, was die Wähler wollen. Teilweise sind die Wähler rational uninformiert, weil es ja keinen Sinn macht, sich über bessere Außenpolitik zu informieren. Hier genau setzt unsere Idee auch an, sobald es eine volksgewählte Kommission gibt, die eben auch Alternativvorschläge präsentiert, dann ist es deutlich einfacher für die Bürger an sich informiert zu sein, was es denn sonst noch eigentlich gibt. Und das ist da ebenfalls ein konstruktives Element. Dann kann man auch die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik besser diskutieren, konstruktiver diskutieren und kommt zu besseren Lösungen. Es ist ja auch ein Anreiz dann für die Regierung mit drin, weil sie möchten ja nicht es der Gegenvorschlagskommission besonders einfach machen, kritisiert zu werden. Deswegen muss die Regierung selber bereits vorab bessere Vorschläge entwickeln, sodass die Gegenvorschlagskommission eigentlich am Ende nur sagen kann, hier und da bräuchte es noch kleine Verbesserungen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Vorschlag funktionieren könnte in der Schweiz mit der starken Kraft des plebiszitären Elementes in der gelebten Demokratie. In Deutschland steht zwar im Grundgesetz, dass die Macht des Volkes und die Herrschaft des Volkes in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird, aber wenn man dann konkret wird, ob es eine Volksabstimmung geben kann, werden die Regierenden in Berlin plötzlich sehr kleinlaut und verweisen darauf, dass es das Institut der Volksabstimmung in Deutschland eigentlich nicht gibt. Wie realistisch sind also Ihre Vorstellungen, meinetwegen in Bezug auf Deutschland?
Schauen Sie, die Schweiz ist unter anderem auch deswegen wohlhabender, die Lebenserwartung ist länger als in Deutschland etc., weil sie genau direkt demokratische Elemente hat und die zu einer besseren Politik führen. Ich glaube nicht, dass sie direkt für unseren Vorschlag auch eine direkte Demokratie in Deutschland einführen müssen, also Volksabstimmungen, sondern es reicht mal, diese Gegenvorschlagskommission zu haben. Auch dann wird Politik bereits besser. Wir haben teilweise solche Institutionen in anderen Ländern, wo sie volksgewählte Rechnungsprüfer beispielsweise haben. In den US-Bundesstaaten gibt es das. Und hier wäre es eben eine volksgewählte Gegenvorschlagskommission, die wir uns vorstellen. Und das kann ich mir für Deutschland durchaus vorstellen. Es ist aber tatsächlich so, dass die jeweilige Regierung natürlich kein Interesse hat an einer Kommission, die sie nachher kritisiert. Das ist ja verständlich. Sozusagen jede Reform, die Macht von der aktuellen Regierung abzieht, wird von der aktuellen Regierung immer auch blockiert. Das ist so, das ist nicht schön, aber umso wichtiger ist es, genau solche Vorschläge auch zu machen, sodass wir am Ende zu besserer Politik kommen.
Dann will ich hoffen, dass wir ein bisschen beigetragen haben dazu, Ihre Idee bekannter zu machen und vielleicht auch durchsetzungsfähiger. Wissenschaftlicher Fortschritt entsteht im Wettbewerb. Politische Beratung sollte nach demselben Prinzip organisiert sein. Das fordern Rainer Eichenberger, Professor für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Schweizer Uni Freiburg, und David Stadelmann, Professor für Wirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Mit Letztgenanntem waren wir im Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stadelmann.
Vielen herzlichen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Phase der Corona-Pandemie und der gegen sie gerichteten staatlichen Maßnahmen scheint bei vielen Menschen schon in einer fernen Vergangenheit zu liegen. Aber nach wie vor engagieren sich viele Menschen, dass es zu einer Aufarbeitung der beschlossenen staatlichen Maßnahmen und der ihnen zugrunde liegenden wissenschaftlichen Behauptungen kommt. Am 23. Februar fand in der Schweizer Hauptstadt Bern eine Medienkonferenz des Aktionsbündnisses Freie Schweiz AFS statt. Hauptforderung: ein sofortiges Moratorium für sogenannte Moderna-Impfstoffe, also gentechnisch veränderte Impfstoffe, die als hochumstritten gelten. Teilnehmer dieser Medienkonferenz war auch der Schweizer Arzt Daniel F. Beutler, der eine Praxis in Thun im Kanton Bern betreibt. Mit ihm sind wir jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Herr Beutler.
Guten Tag.
Herr Beutler, Sie haben während der schon erwähnten Medienkonferenz Moratorium für Mod-RNA-Impfstoffe einen Beitrag geleistet aus der Sicht eines Hausarztes, der Sie ja sind. Inwiefern können Sie als Hausarzt den weiteren Einsatz von mRNA-Impfstoffen nicht empfehlen?
Das hat nur am Rande mit meiner Tätigkeit als Hausarzt zu tun. Das betrifft 2, 3 Impfopfer, die bei mir in der Praxis quasi ein- und ausgehen. Der Rest sind wirklich basic medizinische Betrachtungen, basic wissenschaftliche Betrachtungen, die mich dazu bewogen haben, mich in diese Sache zu engagieren.
Das heißt, bei Ihnen in der Praxis gab es keine richtigen Debatten darüber, also dass Patienten auf Sie zugekommen sind oder dass Sie Debatten mit Arztkollegen hatten?
Doch, mit Arztkollegen schon. Da gab es ganz zu Beginn der Corona-Pandemie, als der erste Zeitungsartikel erschien, wo ich mich kritisch zur mRNA respektive Mod-RNA-Impfung äußerte, gab es relativ heftige Attacken gegen mich als Person, gegen meine Meinung. Und das ging so weit, dass man mir die Zulassung entziehen wollte. Weshalb das da nicht geschehen ist, weiß ich rückblickend auch nicht. Ich habe praktisch keine Impfzertifikate oder Maskenzertifikate ausgestellt. Wahrscheinlich hat mich das gerettet.
Zur Sprache in Bern kam auch ein dramatischer Geburtenrückgang. Und dieser muss unbedingt aufgearbeitet werden, hieß es in Bern. Aber er wird es nicht. Was ist so dramatisch an diesem Geburtenrückgang?
Das geht zurück auf die Studie von Professor Konstantin Becker, hat einen Lehrstuhl an der Universität Luzern. Also es ist nicht ein Irgendjemand, es ist wirklich ein Zahlenmensch, Gesundheitsökonom. Und der hat sich sehr intensiv mit dieser Materie beschäftigt und konnte mit gegen 90%iger Wahrscheinlichkeit nachweisen, dass der Geburtenrückgang direkt oder indirekt mit dieser Mod-RNA-Impfung zu tun hat, zu tun haben könnte. Und ja, das sind dramatische Zahlen und das ist natürlich wichtig, von daher den Link zu machen zum Wirkprinzip von dieser mRNA-Impfung. Das wird in breiten Kreisen der Mediziner, Wissenschaftler nicht verstanden oder man will es nicht verstehen. Und die Aufarbeitung, oder wenn es natürlich plötzlich heißt, ja, wir ziehen diese Impfung zurück, das wirft dann Fragen auf. Wir wissen seit gut 3 Jahren, dass da was schief läuft, dass da was nicht gut ist und jetzt erst würde man das zurückziehen. Das würde einen Gesichtsverlust von breiten Kreisen in der Medizin und der Wissenschaft bedeuten.
Können Sie unseren Hörern, von denen ich annehme, dass sie überproportional gut im Stoff stehen, was mRNA-Impfstoffe angeht, aber wir haben eben, glaube ich, auch einen hohen Anteil von Hörern, die vielleicht nicht sofort aus dem Hut zaubern könnten, worum es geht. Könnten Sie also einem Laien erklären, warum mRNA-Impfstoffe möglicherweise bedeutsam für einen Geburtenrückgang sind?
Das hat damit zu tun, dass ganz zuerst dieser Impfstoff nicht im Oberarm bleibt, wo man ihn appliziert. Das konnte man relativ rasch nachweisen, dass sich unter anderem aufgrund dieser Lipid-Nanopartikel und aufgrund der Tatsache, dass auch nicht mehr aspiriert wurde bei den Impfungen, dass man nicht mehr von der Spritze etwas zurückgezogen hat, um zu schauen, ob man nicht in einem Gefäß ist, dass dieser Impfstoff nicht im Oberarm bleibt und sich irgendwo im Körper niederlassen kann. Und eben dieser Impfstoff ist kein Antigen wie bei herkömmlichen Impfstoffen. Man spritzt eine Kopiervorlage. Die wird dann von den Zellen aufgenommen und erst unsere menschlichen Zellen produzieren dann das Antigen, also das Virusprotein, das dann vom Immunsystem erkannt werden sollte. Und wenn man das eins und eins zusammenzählt, dieser Impfstoff gerät irgendwo her, bringt irgendeine Körperzelle dazu, ein Fremdprotein zu produzieren, wogegen dann unser Immunsystem wieder Antikörper machen sollte. Wenn man das zusammenzählt, das wirft so viele Fragen auf. Und wenn sich das beispielsweise im Bereich der Geschlechtsorgane abspielt, wäre das eine plausible Erklärung für den Geburtenrückgang. Und es gab Pathologen, die das auch nachgewiesen haben. Hohe Konzentrationen von künstlichem Spike-Protein, also Impf-Spike-Protein in den Ovarien, also in den Eierstöcken. Und so muss man einfach eins und eins zusammenzählen. Da kommt man zu diesem wirklich bedenklichen Resultat.
Diese Besorgnisse beziehungsweise diese Untersuchung oder Prüfung oder Tests, die hat es im Vorfeld also nicht gegeben. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Meines Wissens hat es diese Tests nicht gegeben. Es gab keine Interaktionsstudien, es gab keine Reproduktionsstudien, es gab keine Toxizitätsstudien. Das wurde alles weggelassen mit dem Argument der Notfallzulassung.
Während der Medienkonferenz wurde auch die Besorgnis vorgetragen, dass gesetzliche Maßnahmen, gesetzliche Vorgaben aufgeweicht bzw. so verändert werden, dass die Impfung mit mRNA-Impfstoffen auch gegen den Widerstand in der Bevölkerung durchzusetzen ist. Wie soll das konkret vonstatten gehen?
Das ist eine komplizierte, also politisch komplizierte Angelegenheit, weil diese Gesetzestexte wurden meines Wissens entworfen zu einer Zeit, wo es noch kein Corona gab. Und da hat man mit dem Pandemiebekämpfungsgedanken, hat man da Überlegungen gemacht, ja, da müssen wir Impfzwänge einführen. Also das sind ja Horrorszenarien, die sich da abspielen. Gerade wenn man diese experimentellen Impfstoffe verwenden würde und quasi die Bevölkerung zwingen würde, sich solche Stoffe applizieren zu lassen, die nicht oder praktisch nicht erforscht sind, die ein riesiges Nebenwirkungspotenzial haben, die sogar Todesfälle verursachen können. Also das ist natürlich ein politischer, gesetzgeberischer Skandal, der sich da ausbreitet. Aber das hat auch viele Leute sensibilisiert auf die Thematik.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum von politischer Seite so, ich will nicht sagen krampfhaft, aber so vehement an den mRNA-Impfstoffen festgehalten wird und sie dargestellt werden, als wären sie gefahrlos? Ist das ein Machtkampf, Politik gegen Bevölkerung, oder stecken da sogar Lobbyarbeit der Pharmaindustrie dahinter?
Wahrscheinlich alles zusammen. Also die Lobby der Pharmaindustrie ist natürlich im Schweizer Parlament sehr gut vertreten. Das hat damit zu tun, natürlich, und das ist ein heikler Punkt, die Pharmaprodukte machen 40% unseres Exportvolumens aus. Denen kann man nicht einfach an den Karren fahren, ohne dass es Konsequenzen haben könnte. Nein, ich denke, der politische Prozess, der da abläuft, das ist eine Riesenangst, ein wirklich Aufbiegen und Brechen, Vermeiden des Gesichtsverlustes. Denn es haben viele Leute da mit wehenden Fahnen mitgemacht, von Impfobligatorien gesprochen, die haben Druck aufgesetzt, haben sich in Szene gesetzt, und diese Leute würden das Gesicht verlieren. Es ginge möglicherweise so weit, dass auch, wie der Peter Hane, der ZDF-Moderator, gesagt hat, dass möglicherweise Handschellen klicken würden. Und da haben doch einige Leute Angst davor.
Nach wie vor werden Menschen, die sich dagegen aussprechen, als Angsthasen diffamiert. Aber gibt es möglicherweise Ängste, die irrational sind, aber die immerhin da sind?
Ja, also das sind natürlich berechtigte Ängste aufgrund des geschilderten Wirkmechanismus. Diese Moderna-Injektion führt zu einer nicht kontrollierten und nicht kontrollierbaren Produktion eines Fremdproteins im Körper. Das ist für unser Immunsystem eine Riesenherausforderung oder eben Überforderung. Und das würde ja die gewissen Nebenwirkungen, unter anderem die Krebsentstehung, könnte das erklären, diese Kompromittierung des Immunsystems. Ob da anderweitig Ängste mitspielen? Also wir haben natürlich in der impfkritischen Szene diese und jene Leute, die da zum Teil Ängste schüren, dass da irgendwelche Elektronikpartikel eingespritzt werden. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es weder beweisen noch widerlegen. Aber um solche Dinge möchte ich mich eigentlich nicht kümmern.
Wie war eigentlich die Reaktion nach der Medienkonferenz? Sind da Medien tatsächlich auf Sie zugekommen, die mehr wissen wollten, die früher ganz anders berichtet haben? Oder haben Sie Reaktionen von Berufskollegen bekommen, die gesagt haben, lieber Daniel, wir haben das früher ganz anders gesehen, wir müssen uns entschuldigen oder irgendwas derartiges?
Aufgrund der Medienkonferenz bisher nicht. Ich hatte eine ganz heftige Reaktion innerhalb meines Qualitätszirkels. Ich leite einen Qualitätszirkel von etwa 8 Ärzten, wo wir Fälle besprechen, und da wollte ich die Medienkonferenz kurz vorstellen, und der hat sich ein Kollege vehementestens dagegen gewehrt, und wirklich, der ist komplett ausgeflippt. Was ich aber erlebe, das sind vom Symposium her, wir hatten ja die beiden Corona-Symposium 2024 noch mit dem Bundesrat Uli Maurer oder Altbundesrat Uli Maurer und 2025 mit dem Thema Impfkampagne, Covid-Impfkampagne, unter anderem mit Professor Sönnigsen und auch Professor Konstantin Beck. Und diese Videos werden immer noch rege angeschaut. Das ist ganz interessant, und da sind doch schon Vereinskollegen auf mich zugekommen und haben gesagt, ja du, ich habe dieses oder jenes Video geschaut, ja du, interessant, am Schluss hast du noch recht. Das hatte von mir aus gesehen den größeren Effekt. Aber da ich kaum Mainstream-Medien lese, kann ich auch die Reaktion nicht beurteilen. Einzig der Berner Landbote, die mutige Journalistin Sonja Bauer, hat einen einseitigen Artikel über die Medienkonferenz veröffentlicht. Meines Wissens das einzige Printmedium, das das gemacht hat.
Herr Beutler, wie soll es jetzt weitergehen mit Ihrer Initiative?
Ganz offen gesagt habe ich den Glauben oder die Hoffnung auf eine breitere, differenzierte Aufarbeitung nicht gerade aufgegeben, aber doch in die ferne Zukunft verlagert. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich meine, es wurden so viele rote Ampeln überfahren, medizinethisch, gesellschaftspolitisch etc. Das müsste ja dringend aufgearbeitet werden, vor allem die roten Ampeln, die beim Zulassungsverfahren überfahren wurden. Und immer noch überfahren werden, zum Beispiel die Zulassung für Schwangere, das ist ein Verbrechen, ich kann das nicht anders sagen. Das müsste dringend aufgearbeitet werden. Aber was genau passiert? Der Nationalrat Remy Wiesmann, der an der Medienkonferenz auch anwesend war, der hat eine Motion lanciert, aber das kann lange dauern, bis das behandelt wird. Und die Gegenbewegung oder die Bastion der Impfbefürworter ist breit und gefestigt. Sie sind in der absoluten Mehrheit. Der politische Wille ist nicht da. Die Ärzte sagen, jetzt ist vorbei, komm, was kümmerst du dich noch darum? Für mich aus meiner Warte, die ganz schlimme Sache, das ist die mit den Impfopfern. Die stehen im Regen. Da ist keiner, aber wirklich auch keiner, der ihnen hilft. Die leben von Sozialhilfe. Die Schulmedizin hat gar nichts zu bieten, weder diagnostisch noch therapeutisch. Die alternativen komplementärmedizinischen Verfahren müssen selber bezahlt werden. Oft haben die die nötigen Mittel nicht. Das ist für mich das dringendste Problem. Und das ist auch der Bereich, wo ich mich eher engagieren möchte und werde. Und weniger im politischen Bereich.
Aber immerhin haben Sie auch Medien wie uns, den Kontrafunk, an Ihrer Seite, zumindest zu verhindern, dass der Mantel des Schweigens darüber geschoben wird. Mediziner in der Schweiz fordern ein Moratorium für mRNA-Impfstoffe. Dazu gab es am 23. Februar eine Medienkonferenz in der Schweizer Hauptstadt Bern, an der auch der Arzt Daniel Beutler teilnahm, mit dem wir uns darüber austauschen. Vielen Dank, Herr Beutler.
Ich danke Ihnen, dass Sie dranbleiben. Vielen Dank.
Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Ich möchte auf ein anderes Highlight des Programms im Kontrafunk verweisen. Heute um 11 und 17 Uhr sind Sie wieder eingeladen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft und Gesellschaft im Kontrafunk. Klaus-Rüdiger May wird darin mit dem Juristen und Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Volker Böhme-Nessler über die Klimagesetzgebung und den zunehmenden Aktivismus von Richtern reden. Es geht vor allem um einen Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes, mit dem dieses die Auffassung vertritt, dass das sogenannte Klimaschutzprogramm der Bundesregierung von 2023 nicht ausreiche und die Regierung zusätzliche Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen müsse. Und das, obwohl alle Wirtschaftsdaten belegen, dass Merkels grüne Energiewende den Wirtschaftsstandort Deutschland zerstört, was unter anderem an der ideologisch gewollten Verteuerung der Energie liegt. Zunehmend werden die Eingriffe in die Wirtschaft und die Griffe in den Geldbeutel der Bürger juristisch begründet. Also heute um 11 und 17 Uhr Wirtschaft und Gesellschaft im Kontrafunk. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere Adresse lautet info@kontrafunk.radio. Wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, finden Sie auf der Startseite von kontrafunk.radio eine Schaltfläche Unterstützen. Wir danken schon jetzt für Ihren Beitrag zur Meinungsfreiheit. Und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und Ihre Loyalität. Und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünsche ich uns ein herzliches Auf Wiederhören. Ihr Andreas Peter.